Großbären Inside, der Podcast.
Hallo Großbären. Hallo, hier ist Großbären Inside, der Podcast, der etwas andere Nachrichtenkanal über die Gemeinde Großbären und die Ortsteile Heinersdorf, Kleinbären und Diedersdorf. Mein Name ist Dirk Steinhausen und wir vom Team Großbären Inside haben heute am 23. Juli 2021 für euch wieder einige Themen zusammengestellt. Es ist politisch, kommunalpolitisch nicht nur eine ruhige Woche gewesen, nein, man merkt die Urlaubszeit, es ist wenig bis gar nichts passiert. Erstaunlicherweise gab es einen Pressebericht in der Märkischen Allgemeinen Zeitung über die Absage vom Siegesfest. Darüber werde ich ein bisschen was erzählen, weil ich das etwas merkwürdig fand, dass man das wirklich so über die Medien austrägt. Aber gut, das mag ja manchmal so sein. Was ich ebenfalls merkwürdig fand, ist, man nimmt die Bundestagswahl und den dazugehörigen Wahlkampf irgendwie nicht wahr. In nicht mal ganz, ein bisschen mehr, in 9 Wochen oder so, nämlich am 26. September 2021 findet die Bundestagswahl statt. Und man merkt nicht wirklich zurzeit noch was. Es wird aber so sein, dass demnächst Plakate hängen und natürlich Großplakate irgendwo stehen und Politiker werden ihre Gesichter in die Mikrofone und vor die Kameras halten. Und dann wird vielleicht auch so etwas wie eine, nennen wir es mal, inhaltliche Auseinandersetzung stattfinden. Leider geht da etwas völlig unter bei, dass wir nämlich bei diesem Wahltermin am 26. September noch eine Landratswahl haben in Teltow-Fleming. Und da sind nämlich die 145.000 Wahlberechtigte im Landkreis Teltow-Fleming aufgerufen, dann einen neuen Landrat für 8 Jahre oder eine neue Landrätin für 8 Jahre zu bestimmen. Das ist zurzeit, fliegt noch total unterm Radar. Jedenfalls habe ich dieses Feedback bekommen und habe es natürlich sofort auch in den Podcast mit eingebaut. Ich bin gelobt worden, auch das kommt ja nicht so häufig vor, für dass das neue Mikrofon gute Arbeit leistet. Ja, das ist so, es macht auch Spaß. Ich bedanke mich jedenfalls für das Feedback. Gleichwohl merkt man schon auch, dass Urlaubszeit ist. Ich merke das auch an den Zugriffen. Nichtsdestotrotz seid ihr aufgefordert, wenn ihr jetzt Zeit habt, wenn ihr Urlaub habt, geht mit offenen Augen durch unsere Gemeinde und seht euch Sachen an. Und wenn ihr dort Vorschläge entwickelt habt, Ideen habt, was wir in dieser Gemeinde besser machen können, so seid ihr aufgefordert, gerne mir fleißig diese Vorschläge und Wünsche mit auf den Weg zu geben. Ich wünsche euch jetzt heute schon mal viel Spaß und wie immer am Ende meines Dialoges gibt es eine junge Dame und die wünscht euch natürlich auch.
Viel Spaß beim Zuhören.
Großbären wächst immer weiter. Inzwischen ist schon, wir haben fast Ende Juli, etwas mehr als ein halbes Jahr vergangen. Und da lohnt es sich immer mal einen Blick auf die offizielle Einwohnerstatistik zu schauen. Großbären und seine 3 Ortsteile hat inzwischen 9.380 Einwohner. Die verteilen sich wie folgt, nämlich in 4.382 weibliche Einwohner und in 4.998 männliche Einwohner. Demzufolge haben wir in Großbären einen ziemlich kapitalen Männerüberschuss. Der verteilt sich in den einzelnen Orten wie folgt. Wir nehmen mal den derzeit kleinsten Ortsteil, nämlich Heinersdorf. Der Ortsteil Heinersdorf hat 934 Einwohnerinnen und Einwohner. Davon sind 398 weiblich und 536 männlich. Da merkt man schon, dass da ein bisschen ein Missverhältnis vorhanden ist. Dann nehmen wir den zweitgrößten Ortsteil, nämlich Diedersdorf. Diedersdorf hat inzwischen 954 Einwohner. Allerdings zeichnet Diedersdorf aus, er hat 481 weibliche Einwohner und 473 männliche. Und wir kommen zum größten Ortsteil, nämlich Kleinbären. Kleinbären hat 988 Einwohner, nämlich 490 weibliche und 498 männliche. Perspektivisch werden sicherlich die nächsten Jahre alle Ortsteile irgendwie über die 1000 Einwohner springen. Großbären selber hat 6504 Einwohner, hiervon 3013 weibliche und 3491 männliche Einwohner. Wie gesagt, in der Summe liegen wir inzwischen bei 9380 und wir werden stetig weiter wachsen. Es ist davon auszugehen, dass wir, wenn diese Wachstumsdynamik so bleibt, sicherlich spätestens zum 31.12.2022, vielleicht auch erst im Sommer 2023, an der 10.000 Einwohnermarke kratzen. Das müssten wir dann aber auch gebührlich feiern. Die Bundestagswahl wird kommen. Auch wenn man manchmal den Eindruck hat, dass die Bundestagswahl nicht Ende September stattfinden wird, sondern irgendwann viel, viel später, so ist doch klar, dass wir uns in den nächsten Wochen und Monaten ja darauf freuen dürfen oder daran verzweifeln können, dass auf einmal wieder Großplakate überall stehen und natürlich auch an jedem Lichtmast dann auch mindestens 1 bis 3 Plakate hängen. Dann werden Wahlkampfreden geschwungen, dann wird es auch Wahlkampfveranstaltungen geben. Alles mit etwas angezogener Handbremse, weil die Corona-Möglichkeiten ja immer noch einiges nicht zulassen. Oder man ganz einfach auf einiges vielleicht auch verzichten möchte. Wir werden in diesem Podcast uns sicherlich den Wahlkampf genauer ansehen. Zurzeit hat man nicht den Eindruck, dass er wirklich stattfindet. In den Medien findet ja nicht mal eine inhaltliche Auseinandersetzung mit verschiedenen Themen an, die uns vielleicht hier bewegen könnten. Man kann genauso gut die Frage stellen, was hat denn bisher der einzelne Bundestagsabgeordnete, und wir haben ja mehrere, die diesen Wahlkreis wohl vertreten, denn uns in der Gemeinde gebracht. Also was war effektiv, was ist hinten bei rausgekommen? Und da verrate ich jetzt nicht zu viel. Wir werden bis Ende September sicherlich in 2, 3 Sendungen nochmal drüber berichten. Aber es ist jetzt nicht so, dass man den Eindruck hatte, dass die Bundestagsabgeordneten ja die Gemeinde Großbären irgendwie groß ins Herz geschlossen haben. Das kann man vielleicht auch nicht erwarten, weil man doch relativ große Wahlkreise hat. Jeder der Wahlkreise hat meistens um die 100.000 Einwohner und mehr. Aber nichtsdestotrotz kann man natürlich schon mal schauen, wer hat denn seine Spuren bei uns in der Gemeinde hinterlassen. Welche Themen dann eine Rolle spielen, gerade für uns, für ihre individuelle Wahlentscheidung, darüber können wir zu einem späteren Zeitpunkt nochmal sprechen. Es geht jetzt nur darum, Sie alle dran zu erinnern, dass Ende September eine Bundestagswahl stattfindet. Und gerade die Erstwähler, die haben ja keinen anderen Kanzler wirklich live erlebt, außer Angela Merkel, die haben jetzt zum ersten Mal die Auswahl zwischen verschiedenen Kandidaten mit verschiedenen Politikstilen, mit thematisch völlig unterschiedlichen Ausrichtungen. Wir werden mal sehen, vielleicht werde ich noch mal mir einige Gäste zu den verschiedenen Themen holen, Bundestagswahl. Aber wie gesagt, noch ist sie gar nicht in der öffentlichen Wahrnehmung, weil sie noch nicht wirklich anfällt. Großveranstaltungen sowie das Siegesfest bei uns in der Gemeinde sind abgesagt worden, aber Wahlveranstaltungen werden sicherlich stattfinden. Ich würde viel lieber es andersrum finden, dass man mehr feiert, anstatt mehr zu wählen. Aber in der Demokratie gehört es nun mal dazu, dass auch in regelmäßigen Abständen eben gewählt wird. Und die Wahl ist auch immer eine Möglichkeit, sich dann ja einfach mal zu hinterfragen, wie waren denn die bisherigen Jahre? Was ist gut gelaufen? Was ist weniger gut gelaufen? Und wo kann gegebenenfalls muss man seine eigene Wahlentscheidung nochmal überdenken, was man damals gewählt hat? Nichtsdestotrotz rufe ich natürlich auf, jeden, der vielleicht seine Wahlentscheidung noch nicht getroffen hat, wen er wählen will, sich darüber sachkundig zu machen, zu informieren. Und ich möchte natürlich jetzt schon darauf hinweisen, geht bitte wählen. Das Wahlrecht ist freiwillig. Ja, Auch das Recht, nicht zu wählen, beinhaltet es. Aber eine Demokratie lebt von der Willensbekundung der Bevölkerung in Wahlen. Deswegen möchte ich auch da bitten, dass wir durchaus wählen gehen. Eine Wahl, die eigentlich total im Nebel bleibt, weil man sie kaum mitbekommt. Am 26. September, zeitgleich zur Bundestagswahl, wird im Landkreis Teltow-Fläming ein neuer Landrat gewählt. Also sind am 26. September dann die 145.000 Wahlberechtigte in unserem Landkreis, die dann zur Wahl schreiten müssen. Und wenn man dann keiner der genannten Kandidaten 50% bekommt, dann wird es eine notwendige Stichwahl am 10. Oktober 2021 geben. Das alles hat der Kreiswahlleiter vom Landeswahlleiter sich bestätigen lassen und bereits veröffentlicht. Der Kreiswahlausschuss, der festlegt, wer auf die Wahllisten, auf den Wahlschein kommt, tagt allerdings erst am 28. Juli, aber trotzdem gibt es schon einige bekannte Namen, von denen man weiß, dass sie sicherlich auch im Kreiswahlausschuss dann bestätigt werden und dann eben auf dem Wahlschein stehen werden. Es ist relativ klar, dass alle großen genannten Parteien Kandidaten aufgestellt haben. Wir müssen mal schauen. Ich werde versuchen, die nächsten Tage und Wochen vielleicht den einen oder anderen Kandidaten mal hier im Podcast etwas näher zu bringen, ohne dass ich eine politische Präsenz oder eine Bevorzugung eines Kandidaten einer gewissen Partei oder Organisationsform hier eigentlich kenntlich machen möchte. Wir haben zurzeit 7 Kandidaten, die wir mal als namentlich und parteipolitisch vielleicht als interessant bewerten können. Wer noch Interesse dran hatte, der muss ich leider sagen, das ist zu spät. Am 21. Juli, ich glaube 16 Uhr, war Schluss mit den sogenannten Unterstützerunterschriften. Also wer nicht schon im Kreistag vertreten war als Parteiorganisation, der musste, wenn er als Kandidat für den Landratsposten sich berufen fühlt, dann hätte er Unterstützerunterschriften bringen müssen. Und dann wären das, glaube ich, 112 gewesen, die er dann hätte bringen müssen. Und mir ist jetzt nicht bekannt, dass das welche versucht haben, aber nichtsdestotrotz kann es natürlich dann Einzelkandidaten bei so einer Wahl immer geben. Was auch ein Zeichen ist für Demokratie, dass natürlich jeder, der denkt, er kann ein Mandat ausfüllen, kann sich natürlich dann auch hinstellen und sagen, hier, ich muss mir nur die erforderlichen Unterstützerunterschriften bringen. Und das waren, wie gesagt, mindestens 112. Nachzulesen gerne im brandenburgischen Kommunalwahlgesetz, da steht das nämlich drin. Aber nichtsdestotrotz, wir haben, wie gesagt, 7 Kandidaten. Mir ist jetzt namentlich bekannt Dennis Richter von der FDP, der antreten wird. Ein junger Mann, da kommen wir sicherlich noch zu. Dann tritt natürlich die Amtsinhaberin Cornelia Wählan von den Linken erneut wieder an. Auch das ist schon durch die Medien gegangen. Dann tritt an von der SPD Dietlind Biesterfeld, die ja hier in der Nachbargemeinde wohnt. Und es tritt an Andreas von Dratteln von der AfD. Und es tritt an von den Grünen Klaus-Peter Gust, der eher aus dem Süden des Landkreises kommt. Und Andrea Holstein von den Freien Wählern und Johannes Ferdinand von der CDU. Diese 7 Kandidaten stellen sich zur Wahl und werden dann am 26. September neben der Bundestagswahl mitgewählt. Bevor man jetzt mich dann gleich fragt, was macht der Landrat eigentlich? Naja, der Landrat, der führt die Kreisverwaltung und ist, die Kreisverwaltung ist ja, wenn man so möchte, in der kommunalen Familie immer die Rechtsaufsicht über die angebundenen Gemeinden. und der Kreis. Wir sind ja föderal aufgebaut in Deutschland. Das heißt, das Land hat seine Funktion, die Kreise haben ihre Funktion und die Gemeinden haben ihre Funktion. Und da gibt es dann ganz unterschiedliche Bereiche, für die dann der Landkreis zuständig ist. Und das werde ich sicherlich in einem der nächsten Podcasts nochmal genauer erläutern, was genau die Funktion eines Landrates ist. Aber jedenfalls haben wir da jetzt ja, eine Menge Kandidaten, also eine Menge Auswahl. Problem ist, dass man als Normalbürger, wenn man jetzt mit Verwaltung nicht so viel am Hut hat, dann hat man häufig ja nur ja, mit der Gemeinde mal zu tun, wenn man zum Einwohnermeldeamt muss. Muss man mal ein Fahrzeug zulassen, muss man schon Straßenverkehrsamt, dafür ist der Landkreis zuständig. Ausstellende Behörde für Führerscheine ist im Endeffekt auch die Gemeinde. Aber es gibt so ein paar Sachen, wenn man Sozialhilfe haben möchte, die ganzen Sozialämter, vieles davon wird im Endeffekt im Landkreis erledigt. Der ist ja relativ groß. Die Landkreisverwaltung hat, ich weiß nicht, knapp unter 1000 Menschen beschäftigt und sitzt in Luckenwalde am Nutefließ. Zumindest die Hauptstelle. Wir haben dann noch im Landkreis einige Außenstellen, sowie die Zulassungsstellen, die jetzt im Biotechnologiepark untergebracht sind und so, also oder in Zossen. Das ist sehr unterschiedlich. Nichtsdestotrotz haben wir, wie gesagt, die Landratswahl und der Landrat oder die Landrätin wird für 8 Jahre gewählt, genauso analog wie die Bürgermeister bei uns in Brandenburg, wird der Landrat eben oder die Landrätin dann für 8 Jahre im Amt bestimmt. Das ist immer ganz interessant, weil im Land Brandenburg wir uns eher schwer tun, den Landrat durch die Bevölkerung direkt zu wählen, weil, auch wenn ich schon sagte, 145.000 Wahlberechtigte hat der Landkreis Teltow-Fleming. Jetzt ist die Landratswahl bei vielen Bevölkerung oder in der Bevölkerung nicht so, ja, wie möchte ich sagen, wichtig. Ein Bürgermeister wählt man schon nochmal, weil er ja eher vom Verständnis her ist man da etwas näher dran. Der Landrat ist doch relativ weit weg von uns aus, eben in Luckenwalde. Und da kommt es durchaus vor, dass die Wahlbeteiligung so gering ist, dass das sogenannte Quorum, also 15% der Wahlberechtigten, dann gegebenenfalls nicht erreicht wird. Und dann passiert eins, das Wahlrecht fällt dann den vom Bürger zurück zum Kreistag. Sollte dann das Quorum spätestens bei der Stichwahl nicht erreicht werden, dann wählt der Kreistag, also die dort anwesenden 56 Abgeordnete sind es, glaube ich, die wählen dann den Landrat, die Landrätin. So war das auch bei der letzten Wahl. Dort sind ja verschiedene Kandidaten angetreten. Cornelia Wählern, die derzeit der Amtsinhaberin, ist auch angetreten in der Stichwahl gegen den ehemaligen Bürgermeister von Ludwigsfelde, also Gerhard. Und Conny Wählern hat zwar gewonnen, aber hat das Quorum nicht erreicht. Und so musste dann der Kreistag, die Abgeordneten des Kreistags, dann von den vielen Kandidaten, die sich dort dann ja, bewerben können, weil dann ändert sich ein Stück weit das Verfahren, dann mussten die dort eben die Kandidaten wählen. Da waren dann irgendwie, ich glaube, mich damals zu erinnern, dass über 30 Kandidaten da waren. Und das hat man dann mit so einer Zeitvorstellung ja, gelöst, dass jeder so und so viel Zeit hatte. Man hat Unterlagen bekommen und so sollte dann der Kreistag eine sogenannte Bestenauslese treffen. Naja, das war jedenfalls damals, wenn man das mal so als Abgeordneter, der ich ja damals war, im Kreistag mitgemacht hat, war das schon ganz spannend. Wir wollen aber nicht über olle Kamellen sprechen, wie man so schön sagt, sondern wir sprechen darüber, dass wir am 26. September einen Landrat, eine Landrätin wählen müssen. Und da müssen wir mal schauen. Viele kriegen das gar nicht mit, weil ich glaube, dass die Landratswahl dann im Endeffekt von der Bundestagswahl überlagert wird. Aber nichtsdestotrotz möchte man ja schon, beziehungsweise ist auch unser Anspruch, dass wir das ein bisschen näher bringen, dass es eben diese Landratswahl dann auch geben wird. Seid aufmerksam und beobachtet das politische Geschehen und dann kann man auch mal vielleicht rausselektieren für sich selber, wer denn der geeignete oder die geeignetste Kandidatin, der geeignetste Kandidat ist für die Position der Landrätin oder des Landrates. Aber in den späteren Folgen werden wir sicherlich stärker nochmal drauf eingehen.
Besuchen Sie uns auch auf YouTube. Wir haben einen eigenen YouTube-Kanal, Großbären Insight, jetzt auch mit Ton und Bild.
Musik Sicherheit ist ein wichtiges Gut. In einer der letzten Folgen des Podcasts haben wir ein wenig berichtet über die derzeitige Kriminalstatistik, die uns in der Gemeinde Großbeeren, ja, ich will nicht sagen beschäftigt, weil sie hatte ja durchaus sehr positive Ansätze. Wir sind keine Großstadt, klar, das sind wir nicht. Alles, was es aber in den Großstädten gibt, gibt es auch in einer kleinen Gemeinde wie Großbeeren. Vielleicht etwas versteckter, vielleicht hinter verschlossenen Türen, aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich genau die gleichen Probleme, wie auch Großstädte haben. Etwas muss man dazu sagen, da hat, was das Sicherheitsgefühl angeht, Corona der Kriminalitätsstatistik wahrscheinlich massiv geholfen. Viele Menschen waren zu Hause, waren dann im Homeoffice, weil wir haben einen fast gen Null gehenden Einbruchswahrscheinlichkeit, was Wohnungseinbrüche angeht. Klar gibt es hier und da immer noch mal Wohnungseinbrüche, aber wir sind schon vor Corona auf einem Trend gewesen, dass die Anzahl der Einbrüche und die Anzahl der Diebstähle geringer werden. Dazu zählt auch, und das muss man durchaus mit Fug und Recht behaupten, dass wir die letzten Jahre auch mit Sicherheitspartnern zusammenarbeiten. Ein Sicherheitspartner wird von der Gemeinde bestellt, von der Polizei ausgewählt und arbeitet eng mit der Polizei zusammen. Das sind ganz normale Ehrenamtliche, wie du und ich, wollte ich gerade sagen, aber es sind eben Ehrenamtliche, die unterwegs sind. Und wir stellen immer fest, dass alleine diese kommunikative Arbeit, umherzugehen in unserem Dorf, in unserer Gemeinde und mit den Bürgern zu sprechen und einfach mal darauf hinzuweisen, dass man sagt, du solltest nachts vielleicht deine Fahrräder in die Garage stellen, du solltest vielleicht nicht die Garage nachts offen lassen. Also das ist, sonst hat das den Effekt, dass man einem Dieb es einfach zu einfach macht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und diese Kommunikation, mit dass ein versierter Sicherheitspartner einfach mal einen Blick drauf wirkt und sagt, ja, du bist gut geschützt, aber wenn du weg bist, mach doch das Fenster zu. Mach's doch den Leuten, den Dieben, den Einbrechern nicht so leicht, dass sie bei dir einsteigen können. Nur darum geht's, mal einen geschulten Blick drauf zu werfen. Das tun die Sicherheitspartner, das tun sie durch viele Einsätze, indem sie auch in Corona-Zeiten zu zweit unterwegs waren. Gleichwohl haben wir jetzt 6 Sicherheitspartner und man muss aber auch dazu sagen, dass es natürlich schöner wäre, wenn diese Anzahl sich, ja, ich sage mal, durchaus vielleicht verdoppeln würde. Weil wenn wir davon ausgehen, dass gefühlt sich das Sicherheitsempfinden verbessert, wir weniger Einbrüche haben, so ist aber doch eine Zahl relativ stabil, nämlich die Anzahl der Autodiebstähle und Motorraddiebstähle. Die ist jetzt nicht in gleichem Maß gesunken wie die normalen Einbrüche, sondern sie ist gleich geblieben. Das ist jetzt nichts, wo man sich Sorgen machen muss, aber gleichwohl zeigt das eins, dass das einfach ein Potenzial ist, was wir noch ein bisschen, oder wo wir einfach darauf achten müssen, damit dieses Potenzial, dass sich auch dort die Zahlen absenken. Und was muss man machen? Naja, wenn man dann ein Motorrad vielleicht in die Garage stellt und nicht davor, weil sonst ist es eben nicht gesichert, wenn man eben das Auto vielleicht auch wirklich in der Garage parkt und die dann auch zumacht hinter dem Auto, nicht offen lässt. Es macht immer ein bisschen mehr Arbeit, sicherlich seinen Besitz auch zu schützen, aber dafür ist er dann eben auch geschützt, sichtbar geschützt. Und ich habe in einem langen Gespräch mit unserem Polizeirevierposten darüber gesprochen, was können wir eigentlich tun, um unsere, ja, ich will nicht sagen, unsere Situation noch zu verbessern, weil sie ist ja schon gut, aber gleichwohl kann man natürlich genau in diesem Bereich noch etwas machen. Das muss dann gar keine staatliche Stelle machen. Das können unsere Sicherheitspartner durchaus sehr gut und die machen das ja auch schon sehr erfolgreich, dass sie eben gerade in dem Ortsteil Diedersdorf, aber auch in der Gemeinde Großbeeren wäre es gut, wenn wir dort noch ein paar Sicherheitspartner hätten, die dann eben auch unsere Gemeinde bestreifen und einfach über den Gartenzaun rüber mit den Leuten das Gespräch suchen und sagen, hier, wie sieht es denn aus? Ja, und das führt, alleine die Gespräche führen zu einem verbesserten Sicherheitsempfinden, weil man eben merkt, es gibt Leute, die interessieren sich für die Sicherheit, die ich habe. Das alles passiert ja in enger Abstimmung mit unserer Polizei. Und da kann ich immer nur eins sagen, wenn Sie vielleicht ein bisschen Zeit haben und Sie wollen sich ehrenamtlich engagieren, dann ist die Sicherheitspartnerschaft sicherlich nicht das Schlechteste, was man machen kann. Im Gegenteil, es ist eine tolle Sache. Wer da Interesse hat, kann gerne mir eine E-Mail schreiben, aber er kann sich natürlich auch direkt an Norbert Stäblein wenden. Das ist der Chef der Sicherheitspartner bei uns in Großbären. Wie gesagt, wer Zeit und Lust hat, die freuen sich über jeden. Und ich glaube, jeder Bürger oder jeder Einwohner unserer Gemeinde würde sich genauso freuen, wenn sich dort mehr Menschen engagieren, weil dieses Sicherheitsempfinden, die verbesserte Sicherheit, kommt uns dann allen zugute. Viele Veranstaltungen werden abgesagt. So titelte die Märkische Allgemeine Zeitung am 22. Juli in einem ihrer Artikel. Hierbei ging es vor allem darum, dass eben Corona und ein fehlender Haushalt bei uns in der Gemeinde Großbären dafür gesorgt hat, dass wir eben sämtliche Feste, Jubiläumswoche, Siegesfest etc. absagen mussten. Aber es gibt eben auch Kritiker, nämlich die ehemaligen Veranstalter des Siegesfestes vor einigen Jahren, die noch ganz andere Gründe für die Absage benennen. Und zwar in dem Presseartikel wird eben genannt, dass es vor allem eben an der Verwaltung liegt, warum diese Großveranstaltungen nicht stattfinden. Also die Festwoche wurde dort genannt, hätte durchaus stattfinden können. Und man hat benannt, dass die Ausschreibung der Gemeinde Großbären fachlich dilettantisch, unverständlich und von mangelhafter Expertise zeugen. Das ist ein wörtliches Zitat, was ich aus dem Presseartikel benommen habe. Ich kann das gar nicht beurteilen, weil natürlich die Expertise, Ausschreibung zu beurteilen, ja, nur weil ich Ausschreibung schon mal gesehen habe, würde ich mich jetzt nicht anmaßen, dass ich diese Ausschreibung in dieser fachlichen Art wirklich so bemängeln kann, dass ich sage, dass sie mangelhaft ist von der Expertise. Die Gemeinde Großbären schreibt oder hat in den letzten Jahren immer wieder Veranstaltungen ausgeschrieben. Da gab es dann immer wieder Knackpunkte, aber dieses über Bausch und Bogen, die komplette Verwaltungsarbeit dort schlecht zu machen, ist schon ein Angriff auf eine Verwaltung, die ja eher erstaunlich ist. Ne, die Kritiker, auch die werden ja genannt. Das ist Gerd Wiebe und Hans-Henrik Lühr von der Event-Marketing-Firma Plate Event aus Kleinbären. Die haben 2019 das damalige Siegesfest organisiert und haben eben der Verwaltung jetzt vorgeworfen, dass eben ja Corona doch wirklich nur eine Ausrede ist und dergleichen mehr. Fakt ist, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, die Feste sind abgesagt im Jahr 2021. Als Grund wurde zumindest einerseits Corona genannt. Ja, das ist zum Teil auch richtig, aber es wurde natürlich auch genannt, dass wir keinen Haushalt haben. Ohne Haushalt kann es keine Ausschreibung geben. Ohne Ausschreibung gibt es kein Fest, weil die Gemeinde ja immer irgendwie, wenn sie als Veranstalter auftritt, dann ist es nicht so, dass man sagt, jetzt machen wir, sondern man muss ein Sicherheitskonzept erstellen, man muss natürlich die Zuwegung organisieren, man muss Toiletten haben und dergleichen mehr. Und wenn mehrere tausend Leute kommen, dann reicht es eben nicht einfach nur, die Räumlichkeiten zu öffnen und zu sagen, hier haben wir drei Toiletten, da können alle hingehen. Nein, dann brauchst du schon Dixi-Klos und einen Toilettenwagen und dergleichen mehr. Aber egal, der Bürgermeister hat auf diese Vorwürfe in der Matz auch reagiert. Das ist er weist sie natürlich als unbegründet zurück. Interessant muss man sagen, dass überhaupt es ja eher ungewöhnlich ist, wenn ein ehemaliger Geschäftspartner der Gemeinde, und das ist ja die Firma Planet Event, sich jetzt natürlich an die Öffentlichkeit rangeht und sagt, so geht's nicht. Wir müssen mal schauen, wie das da gerade jetzt eskaliert. Fakt ist, wie gesagt, wir werden nur eine ganz kleine Feier jetzt zum Siegesfest haben. Die historischen Truppen planen einen kleinen Biwak auf dem Gutshof. Und das war es leider auch. Ich hätte mir oder jeder von uns hätte sich wahrscheinlich ein schöneres Fest gewünscht. Dass es das jetzt nicht gibt, ist einfach der Situation geschuldet, in der sich die Gemeinde Großbeeren befindet. Dass man jetzt alles versucht hier niederzumachen, okay, muss man mal schauen. Kritik ist immer berechtigt, wenn sie inhaltlich so vorgetragen wird, dass man das auch nachvollziehen kann, dass jeder der Hörer, jeder der Leser sich ein Urteil bilden kann, warum die Kritik so ist, wie sie ist. Dem Beweis ist jetzt im Presseartikel nicht viel zu entnehmen. Nichtsdestotrotz wird sich sicherlich die Gemeindevertretung mit dieser Kritik beschäftigen müssen, weil wir können gar nicht beurteilen, ob da jetzt wirklich was dran ist oder nicht. Ein Satz, der dann mich eher betroffen macht, ist natürlich, dass die Kritiker einfach sagen, in der Gemeinde herrscht Stagnation. Ja, das ist etwas, was man von Bürgern, aus den Gemeindevertretern, aber auch von immer mehr Menschen inzwischen hört, dass die Gemeinde gegebenenfalls ihre tollen Potenziale, die sie unnachweislich hat, ja, einfach ihre Potenziale nicht hebt. Und das ist so, dass einiges davon sicherlich mit Zukunftschancen sind. Das würde ich jetzt nicht an so etwas wie dem Siegesfest festmachen wollen, aber nichtsdestotrotz ist es wirklich so, dass wir als Gemeinde sicherlich mehr Tempo entwickeln müssen. Wir müssen unsere Chancen besser nutzen und es muss mehr gemacht werden, als bisher sicherlich passiert. Aber gut, wir werden mal schauen. Das ist, wie gesagt, eher ungewöhnlich, dass so ein Presseartikel dann auch wirklich so auch eine Wirkung entfacht. Der Bürgermeister hat, wie gesagt, schon darauf reagiert. Jetzt muss die Gemeindevertretung mal sehen, wie wir damit umgehen. Und das wird dann sicherlich in einem der nächsten Podcasts, werde ich darüber berichten, was dabei rausgekommen ist. Jetzt ist es erstmal so, dass Kritik und ich kann das verstehen, jeder ist gefrustet, weil wir kein Siegesfest haben, weil wir nicht feiern können und ich hätte mir auch lieber was gewünscht, aber es ist, ich merke das auch in den Ortsteilen. Wir haben vor kurzem die Diskussion gehabt, wie machen wir das eigentlich mit den Ortsteilen? Können wir jetzt, obwohl die Corona-Maßnahmen etwas gelockert sind, können die Feuerwehren einen Tag der offenen Tür machen und dergleichen mehr. Die Herausforderung ist hier, dass man immer ein Hygienekonzept abgeben muss und dass man natürlich auf mehr Sachen achten muss. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, das sind alles Ehrenamtliche, die das machen, da möchte keiner in eine Haftung gehen und möchte dann, wenn irgendwas passiert, dort mit Klagen überzogen werden. Deswegen ist es eher auch Aufgabe, vielleicht sogar der Gemeindevertretung, sich mal zu überlegen, ob bei einigen Festivitäten nicht dann auch die Gemeinde Veranstalter wird oder wir es eben so hinbekommen, dass die Vereine dort ein Stück weit geschützt sind. Weil alleine ein Sportfest von einem unserer Vereine, was die dann anbringen müssen als, Hygienekonzept, als Aufwand, als Absperrrichtung, als Listenerfassung und dergleichen mehr, ist zurzeit ein Hindernis, weil ich kann jeden Vorstand verstehen, eines Sportvereins, eines wie auch immer Kulturvereins, der sagt, dass er dann gewisse Veranstaltungen jetzt nicht machen kann, weil er eher Angst vor der Konsequenz hat. Aber das steht auf einem anderen Blatt Papier, da werden wir zu einem späteren Zeitpunkt nochmal drüber reden müssen. Ups, und schon ist die Zeit wieder um. Und ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, ihr seid dann noch nächste Woche wieder dabei, wenn es dann wieder heißt Großbeeren Insight. Wenn ihr Fragen, Kritik oder Anregungen habt, dann könnt ihr mich gerne ansprechen. Wenn nicht persönlich, dann doch gern auch per Mail oder info@großbeereninsight.de. Ich freue mich, von euch zu hören. Bleibt gesund, bleibt mir gewogen. Ich wünsche euch eine angenehme Woche. Euer Dirk Steinhausen.